Ich lese jetzt zur Verkündigung hin aus der Apostelgeschichte 28, die beiden Verse 30 und 31. Apostelgeschichte 28, 30 und 31. Er aber blieb zwei ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Darf ich Sie bitten, Herr?
Meine teuren Geschwister und Freunde, wir grüßen uns als Menschen, die mit einem heiligen Ruf aus der Finsternis und dem Wesen des Todes herausgerufen worden sind und als Glieder hinein in den Christusleib. Als solche grüßen wir uns und sind heute Morgen beieinander. Wir haben eingangs das Lied gesungen, alles was an uns herankommt, muss zuerst an Gott vorbei. Die Überschrift zu unserem heutigen Thema, der Weg des Apostel Paulus von Jerusalem nach Rom, durch eine Riesenkatastrophe hin zu einem ganz klaren Ziel. Ja. Der Weg des Apostel Paulus von Jerusalem nach Rom. Eine dramatische Überfahrt mit großen Turbulenzen und dabei erfüllt Gott sein Ziel und sein Wort. Den Text dazu lesen wir aus Apostelgeschichte 22, Vers 11 und Jeremia 29, auch Vers 11. In der folgenden Nacht stand der Herr bei ihm und sprach, sei guten Mutes, denn wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, so musst du auch in Rom zeugen. Und Jeremia 29,11, denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht Yahweh, Gedanken des Friedens, nicht zum Unglück, um euch Ausgang, Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Die gesamte Schiffsüberfahrt mit den katastrophalen Abläufen finden wir in der Apostelgeschichte 27 bis 28 beschrieben. Der Apostel Paulus war während seines Aufenthaltes im Tempel von den Obersten der Volksverhetzung angeklagt worden. Diese jüdische gesetzesfromme Bande war unter Eid sich einig, den Paulus umzubringen. Deshalb nahm ihn die römische Garnison mit 200 Kriegsknechten, 70 Reiter und 200 Lanzenträger in Schutz und brachte ihn zum Landpfleger Felix. Außerordentlich, außergewöhnlich, wegen so einen kleinen, babblichen Rabbiner, so ein Heer aufzustellen. Übrigens, bei diesem Text steht das gleiche Wort wie Entrückung. Paulus wurde von dieser geiferten Masse herausgerissen. Das gleiche Wort wie die Entrückung. Also, nicht, dass wir denken, es ist so friedlich auf Erden und dann verschwinden hier da ein paar Leute aus München und aus dem Erzgebirge. Vielleicht wird es ganz turbulent zugehen. Auch der Zugriff zur Gemeinde könnte ganz dramatisch werden. Und da werden die Leute, die eine Berufung haben, heraus aus dem Tod in das Leben, die werden hinweggeplündert, herausgerissen. Ja, also jedenfalls war da ein Riesenaufgebot hier. Dieser zweijährige Gefangenschaftsaufenthalt war für Paulus durch die quälende Ungewissheit, was mit ihm denn geschehen werde, nicht ganz einfach zu bewältigen. Bei den vielen Verhören berief er sich dann, weil er ja ein römischer Bürger sei, vor dem Kaiser sich verantworten zu können. Aber das war kein Ausflug und auch kein Fantasiegebilde, sondern dieser Entscheidung entsprang einer Gottesoffenbarung. Als er nämlich von dieser aufgebrachten Menge, die ihn zerreißen wollte, in Sicherheit gebracht wurde, stand in der folgenden Nacht der Herr bei ihm und sprach: Sei guten Mutes, denn so wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, so musst du auch in Rom zeugen. Liebe Geschwister, dieser verheißungsvolle Satz wurde nun bei Paulus zur Grundlage, auch zum Leitmotiv bei der katastrophalen Schifffahrt von Caesarea nach Rom. Und darüber wollen wir heute Morgen einige Gedanken uns machen. Es gab also damals noch kein Flugzeug, auch keinen direkten Weg von Israel nach Rom. Und es war auch kein kleines Segelboot. Nein, es war ein Frachtschiff mit 276 Leuten an Bord. Ja, fast wie so ein Jumbo. So ein riesengroßes Schiff war das. Und die Reise ging zunächst nach Nordwesten Kleinasien und dort segelten sie einige Tage an der Küste entlang. Aber schon von Sidon nach Myra waren die Winde ihnen entgegen. Ich frage einmal hinein, kennt das jemand? Gerade da, wo man eigentlich im Gehorsam unter seine Wortentscheidungen fällt und Wege unter seiner Führung geht, dass einem ein eisiger Wind entgegenkommen kann. Wind ist ja ein Synonym für Geistesrichtungen, für geistliche Strömungen. Wer hat nicht unter den Glaubenden schon die Erfahrung gemacht, dass es auf dem Weg dem Christus nach nicht ruhiger und stiller wird? Ich finde, die Übersetzung ist sehr mangelhaft. Und sein Timotheus: Wir sollten für die Obrigkeiten bitten, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen. Nein, damit wir ruhig und still bleiben bei allen Turbulenzen. Das ist es. Wir können uns die Obrigkeit nicht raussuchen. Wir konnten sie auch nicht raussuchen, 40 Jahre. Ob ihr fabelhafte Regierung gehabt habt, weiß ich nicht. Jedenfalls, in und wie die Regierungen dann aussehen mögen, und sie werden wechseln. Was werden wir tun, wenn es nur noch einen Mann gibt, der bestimmt, weil er alles im Griff hat? Was werden wir dann tun? Auch für ihn beten, dass wir ruhig und still durch unsere Tage ziehen können? Liebe Geschwister, ich denke, die Tage sind gezählt. Nein, es wird nicht ruhig und stiller, sondern dass Turbulenzen oft hereinbrechen, wo es einen die Luft zum Atmen nehmen kann. Wir haben in der Jugend vor 50 Jahren ein Lied gesungen, das kennt ihr alle, habt ihr alle gesungen. Wir waren ja in einem EC-Jugendkreis, EC ist das bekannt? Die Methodisten kennen das nicht. EC, entschiedenes Christentum, das ist landeskirchliche Gemeinschaft. Entschiedenes Christentum. Da haben wir oft das Lied gesungen, Nahe bei Jesu. Kennt ihr das? O Leben so schön, seliges Wandeln auf sonnigen Höhen. Das ist doch Schwindel. Das ist doch Schwindel. Warum singen wir solche Lieder? Wir haben die Lieder nicht mehr mitgesungen. Wir haben sie umgedichtet. Seliges Wandeln im Tal und auf Höhen. Das passt schon eher zusammen. Ja, und das andere Lied, das kennen wir alle, lasst die Herzen immer fröhlich. Und zum Schluss heißt es, alle Tage Sonnenschein. Stimmt das? Die älteren Geschwister? Bei den Jungen mag es noch, ja, da mag die Sonne noch jeden Tag scheinen, auch wenn es regnet. Ja.
Alle Tage gibt es keine Sonne.
Ja, und deshalb haben wir das Lied auch umgedichtet. Wenn auch gar kein Sonnenschein. Da soll die Freude, die uns geschenkt ist in Christus, hindurchbrechen. Also, liebe Geschwister, werden wir ganz nüchtern und leiern wir nicht Lieder herunter, die nicht stimmen, die eine Fälschung sind. Als würde ein Mensch, der zum Glauben an Christus gerufen wird, einen solchen Höhenflug antreten. Die Werbemethoden vieler Evangelisationsmanager haben keinen feinen geistlichen, biblischen Hintergrund, sondern sie zielen vielfach auf die Bedürfnisse. Das wird ja heute sehr groß geschrieben. Die Lebensbewältigung. Wie bewältigen wir den Alltag? Die ganze Verkündigung wird umgestellt. Ja, da werden Programme entworfen. Liebe Geschwister, nur vom Himmel her, von der göttlichen Berufung, von seinem Wort her, wissen wir, wie wir richtig und vernünftig hier auf dieser turbulenten, verwirrenden, würden Zeit und Welt leben können. Also, ein Evangelium, Bedürfnisse befriedigen, Sehnsüchte, stillen, seelische Befriedigung, ja. Und dazu gehört zum großen Teil, ich sage das ganz klar, damit die Leute wissen, um was geht, da geht es um die Bewegung aus Chicago, Willow Creek, die Kirche der Außenstehenden, mit Bill Heibel. Ja, und die Kirche von Rick Warren, er hat ja zwei Bücher geschrieben, sehr starke Bücher. Leben mit Vision und Gemeinde mit Vision. Mit diesen beiden Büchern werden ganze Gemeinde geistlich gleichgeschaltet, in einem Programm eingefügt und zum Schluss muss es funktionieren. Viele Versammlungen sind heutzutage nur noch eine Bedürfnisanstalt, wo die Kreuzesbotschaft, die Beugung und der Zerbruch keine Grundlage mehr bildet. Schafft eine spannungsfreie Atmosphäre. Ja, streitet euch nicht wegen der Lehre, so tönt es von vielen Verkündigungen. Die Theologie von Bill Heibel, ich habe ja das ganz neu, das Buch, ganz frisch, nehmt es euch mit, Gemeindeerneuerung und Gemeindeverführung von Ebertheuser. Was da auf die Gemeinden zukommt, das ist schon nicht mehr zu beschreiben. Also, die Theologie Bill Heibels lautet nach seinen eigenen Aussagen, die vorgesehene Aufgabe der Gemeinde ist, die Menschen zu verändern und somit die Gesellschaft mit geistlichen Mitteln zu beeinflussen. Ich messe alles daran, ob es funktioniert oder nicht. Und der Erfolg gibt Ihnen dann den Beweis, dass es richtig ist. Wir wollen, so sagt er, dass etwas passiert. Ja, liebe Geschwister. Ja, sicherlich. In uns muss etwas passieren, aber mit uns wird sich die Welt nicht verändern. Es ist ein kundenorientiertes Evangelium zur Befriedigung und Erfüllung persönlicher Wünsche und Vorstellungen. Diese Perspektive des modernen Marketings ist eine Verzerrung, eine Verflachung und eine sehr feine, aber todbringende Verschiebung biblischen Glaubens. Hier werden Tausende von ehrlich Suchenden manipuliert. Man merkt ja, überall ist der Tod im Topf. Und jetzt greift eine Methode, dass ich auch irgendwie mit hineingenommen werde, fühlen sich viele wohl darin. also werden manipuliert. Und wohl noch größer ist die Zahl derer, die diese neuen Gemeindestrukturen begeistert zu realisieren suchen. Unser Herr Jesus Christus hätte eigentlich bei diesen Leuten in die Schule gehen sollen. Vielleicht wäre er dann etwas erfolgreicher gewesen als die kleine erbärmliche Schar Jünger, die ihm auf dem Wege nachfolgte. Denn sein Evangelium oder seine Methoden, Evangelium zu verkündigen, Menschen in die Nachfolge zu rufen, sind ganz anderer Art. Das wird kein Evangelist über die Lippen bringen. Wer mir nachfolgen wird, so sagt er, der verleugnet sich selbst, der streiche sein Ich durch, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer seine Seele, steht da, seine Persönlichkeit, sein Leben gewinnen will aus all dem, was die Zeit und die Welt bietet und bringt, der wird sie aushungern, der wird sie verlieren. Wer sie aber mir gibt, bereit ist, sie loszulassen, der wird seine Seele ins Gottesleben hineinzeugen. Mit all den Fühlen und Wünschen, mit all der Persönlichkeit, sie wird göttlich denken lernen, sinnen lernen. Das ist sehr wichtig. Aber heute kann man doch den Menschen nicht zumuten, sein Ich durchzustreichen, wenn alles auf dem Ego-Trip der Selbsterlösung, der Selbstdarstellung, der Selbstpflege, der Selbstannahme, dem Selbstwertgefühl, der Selbstbestätigung und der Selbstverwirklichung die Lebensideale aufbaut. Ich habe mich gefreut, dass dieser Ebertshäuser eben auch den Robert Schuller nennt. Viele wissen ja nicht, wer der Mann ist. Robert Schuller ist also ein großer Fernsehstar in den Staaten und er ist der Prediger des positiven Evangeliums. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen soll. Jeden Sonntag früh predigt er über Fernsehen und manche sind fast mit seiner verführerischen Botschaft Millionen Zuschauer fasziniert und bezaubert er mit dem Slogan: Kräftigen Sie Ihr Ich, Ihr Ego. Das Ich ist die stärkste der Persönlichkeit. Zerstören Sie es nicht, verdammen Sie es nicht, erlösen Sie es, retten Sie es, kräftigen Sie Ihr Ich und es wird Wunder für Sie vollbringen. In seinem Buch Selbstachtung schreibt er, wenn jemand erst einmal glaubt, dass er sei ein unwürdiger Sünder, ist es zweifelhaft, ob er wirklich aufrichtig die rettende Gnade annehmen kann, die Gott in Jesus Christus anbietet. Der Robert Schuller ist der geistige Vater von Bill Heibel und Rick Warren. Muss man also wissen, kriegen Sie alles in den kleinen Heft. Man muss manches wissen, um auch den geistlichen Strömungen auch eine Antwort geben zu können. Und wir müssen lernen, vor allem die jungen Leute müssen lernen, sich auseinandersetzen zu können. Wir mussten es mit einer materialistischen Ideologie. Ja, denn diese Ideologie ist ewig. So wurde uns das jahrzehntelang eingebläht. Platt. Weshalb? Weil sie wahr ist. Nein, diese verlogene Gesellschaft. Ich sehe gerade, haben wir vergessen, beim Begrüßen, unseren lieben Viktor Friesen. Wir haben uns 97 in Sibirien kennengelernt. In Solnsovka, in einer Gemeinde, die etwas größer ist. Eine Gemeinde in Sibirien mit diesem Evangelium. Mit diesem Evangelium. Also einen herzlichen Willkommen mit deinen lieben Freunden hier. Er ist ja dann von Solnsovka nach Deutschland verzogen und wohnt jetzt schon viele Jahre in Deutschland. Ja, können wir uns noch auseinandersetzen? Als Saulus zum Glauben gerufen wurde, da waren die ersten Sätze des Ananias: Du bist mir ein Auserwählter, denn ich werde dir zeigen, wie viel du für meinen Namen leiden und erdulden musst. Dieser kleine Seitenweg hängt mit unserem Thema zusammen. Der Wind war ihnen entgegen. Dort in Myra fand der Hauptmann ein geeignetes Schiff, was die Gefangenen weiter nach Rom transportieren sollte. Und wieder lesen wir, dass der Wind ihnen entgegen war, sodass sie nur schwer vorankamen und deshalb in der Nähe einer Kleinstadt vor Anker gingen. Und in dieser großen Spannung und Ungewissheit gab Paulus einen ermahnenden Rat und sprach: Männer, ich sehe, dass diese Fahrt gefährlich und verlustreich sein wird. Es ist ein Frevel und wird allen zum Schaden. Nicht nur wegen der Ladung und des Schiffes, auch unser Leben steht in höchster Gefahr. Es war ein prophetisches Wort. Genau in die Situation hineingesprochen. Der Mann konnte von dem Umfeld her darauf schließen, das geht nicht gut. Liebe Geschwister, wir kriegen ja nicht vom Himmel eine Information, sollen wir das machen oder das, sollen wir dorthin gehen oder dahin. Da gibt es Dinge, wo Gott eigentlich unseren Weg und die Entscheidungen durchkreuzt. Da kommt auf einmal Wind auf. Wir können das gar nicht erklären. Dinge, die uns zum Nachdenken bringen. Die uns zum Nachdenken bringen sollten. Nicht mit dem Kopf durch die Wand zu rennen. Der Wind war ihnen entgegen. Ja, aber das laienhafte Verständnis eines Gefangenen hatte für die Fachmänner keinerlei Bedeutung, denn der Hauptmann glaubte dem Kapitän und dem Schiffsherrn mehr als dem von Paulus Gesagten. Was soll denn von einem solchen Teppich und Textilwurm schon für eine gültige Aussage kommen? Das ist doch ein Laie, ist das. Da hat er überhaupt kein Verständnis. Die klugen und gescheiten Philosophen, die griechischen Philosophen, was haben sie über Paulus ausgesagt? Das ist eine Saatgrähe. Ein Ächzer, ein Krächzer, der auf dem Markt die Kammer aufpickt. So haben sie ihn betitelt, die klugen und weisen Leute. Was versteht denn ein frommer Jude vom Seemannshandwerk? Dass aber die Weisheit Gottes, der vielgepriesenen Klugheit dieser Welt weit überlegen ist, das erfahren die Herren mit einer völligen Bankrotterklärung etwas später. Es ist wahr, dass erst und sehr oft äußere Umstände uns zwingen, einen Halt zu machen. Und wir sollten auch nicht bei Rot über die Kreuzung fahren, weil wir damit uns und andere in große Gefahr bringen. Das heißt, dass Gott uns schon manchmal auf Dinge aufmerksam macht und uns klar zeigt, dass wir unsere Meinung und auch unsere Entscheidung korrigieren müssten. Ich möchte das in meinem Leben immer neu lernen, dass wenn ich vor kritischen Entscheidungen stehe, wo ich wirklich nicht weiß, wie ich entscheiden soll, den Herrn immer aufrichtig bitte, dass er mir den Weg durchkreuzt. Sind wir einverstanden? Sind wir einverstanden? Herr, ich gestatte dir, in mein Leben hineinzutreten und mir Dinge aus der Hand zu nehmen, die mir so lieb und wert sind. Ich gestatte dir, um keinen Preis will ich mich selbst mehr leben. Das ist die Konsequenz. Die Konsequenz. Liebe Geschwister, wir hatten ja gestern schon den Satz, den Paulus nach der Bekehrung sprach: Was willst du, Herr? Was willst du, Herr? Dass du in mich hinein das Sagen hast. Und der Galaterbrief, das war einer seiner ersten Briefe. Das hat er nicht im Gefängnis geschrieben, da hat er geschrieben, ich lebe, selbstverständlich lebe ich, sagt er. Ich lebe in meinem Ich, in meinem Ego, aber eigentlich nicht mehr. Denn was ich jetzt
Hören wir gut zu, nicht im Geist. Ich habe viele Geschwister, die sagen, wir, das Leben, glaubt, haben wir alles im Geist. Von wegen. Was ich im Fleisch lebe, mit meiner ganzen Persönlichkeit, von der Fußsohle bis oben raus, das lebe ich im Glauben nicht an den Herrn Jesus, im Glauben des Sohnes. Das heißt, die Wirklichkeit des Christus ist so groß und so nah wie Christus zum Vater, in der gleichen Qualität. Tiefluft holen, liebe Schwester, Tiefluft holen. Das ist Evangelium. Und wir denken, ja, wir verlieren eine ganze Menge von uns und dem, den ganzen Kram können wir. Liebe Geschwister, das sollten die älteren Geschwister den Jüngeren immer wieder einmal sagen. Bitte, lass mal. In 3, 4 oder 10 Jahren ist das die Werteinschätzung ganz anders geworden. Aber das war ja das Thema gestern Abend, weil wir eben doch alle selber die Erfahrung machen wollen. Müssen wir auch manche Umwege gehen und die müssen wir teuer bezahlen. Der Umweg Israels, ein mahnendes Beispiel, der ist noch gar nicht zu Ende. Also, dass er uns Dinge aus der Hand nehmen kann, auch Dinge vereitelt, die mit seinem Wohlgefallen nicht übereinstimmen. Wenn das nicht geschieht, passiert fast immer ein Unglück. Ja, also wir kehren zurück zum Thema. Ich mache immer mal so einen kleinen Seitenweg. Ja, allerdings ein sanfter Südwind bestärkte den Hauptmann und sein Gefolge, die Anker zu lichten, und los ging die Fahrt. Doch nicht lange, da drehte auf einmal der Wind um und es wurde zu einem reißenden Orkan, der das Schiff wie eine Nussschale führerlos auf den Wellen des Meeres dahin schaukelte. Es war eine verhängnisvolle Entscheidung, die fast den 300 Leuten das Leben gekostet hat. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 27. Bei diesem aufgewühlten Meere, steht es in der Schrift, war es nicht mehr möglich, das Schiff auf Kurs zu halten. Und sie gaben es dem Sturm preis. Wie lange dauert es, bis wir uns preisgeben? Ja, gut. Und weil der Sturm an Heftigkeit nicht nachließ und das Schiff drohte, in die Tiefe gerissen zu werden, warfen sie am dritten Tag die Schiffsladung über Bord und sogar das Schiffsgerät mitsamt den Segeln. Die Sonne war viele Tage nicht zu sehen. Noch nachts die Sterne und der Orkan tobte so heftig weiter, dass schließlich keiner mehr Hoffnung auf Rettung hatte. Ja, und wir? Wir sitzen alle so gemütlich hier in den Stühlen. Uns kann ja eigentlich hier gar nichts passieren. Wenn auf einmal Männer kämen, die Türe verrammelten, dass keiner mehr raus kann und unser Leben in Todesgefahr stände, was wäre dann? Was wäre dann? Das war die Situation auf diesem Schiff. Können wir das ein klein wenig, also was da für Panik ausbricht. 50 Leute, das hat es ja gegeben, bei den Juden. Die Türen verschlossen, verrammelt, dann wurden sie alle verfeuert. Keiner konnte raus. Was nicht lebensnotwendig war, das kippten die über Bord. Und wir müssen uns schon fragen, gibt es bei uns Dinge, wovon wir uns lösen sollten? Dinge, die wir festhalten, an denen wir uns klammern und uns in die Tiefe hinabziehen. Dinge, die uns die Freude und die Glückseligkeit rauben, die uns nicht froh und frei werden lassen im Dienst für ihn und im Segen für andere. Gibt es Dinge in unserem Leben? Ich muss mich selber fragen. Und mit 50 Jahren, ich habe lange überlegt, Was nehme ich eigentlich für Thema für München? Also das von gestern Abend, das ist ein Freitag entschieden worden. Mit dem Jona. Ich wusste es wirklich nicht. Und dass es so klar eben auch von der jungen Generation aufgenommen worden ist, hat mich sehr gefreut. Aber das Thema, unser Glaubenskampf, das ist also, hat mich sehr lange bewegt, aber das ist, wenn Sonntag früh das Licht erscheint, ich habe hier eine sehr große Skizze, war mir nicht recht. Glaubenskampf. Ja. Bei der großen Rettung hinüber auf die Insel, hinüber auf das andere Ufer, da kann man sowieso nichts mitnehmen als das nackte Leben. Oder denkt jemand, die Leute im Schiff, die haben sich in dieser Situation ihre Ersparnisse, ihr Geld und Silber um den Hals gehängt? Mit dieser Last werden sie ertrunken. Da werden sie ertrunken. Es tut immer wieder einmal Not, unseren starren und ungebrochenen Eigensinn über Bord zu werfen und nicht immer und überall Recht haben zu wollen. Eine Schwester, die eine große Nummer in einer Gemeinde spielte, aber sich daneben benommen hatte, die wurde dann eben doch von den Brüdern angesprochen. Und da hat sie mit ihrer Faust auf das Pult geknallt und hat gesagt, und ich beuge mich nicht. Und wenn alles in Stücke bricht, so kann nur ein ungekreuzigtes Ich sprechen. Wenn Stürme unser Lebensschiff bedrohen, sollten wir uns schon ernstlich fragen, was wir unnötig an Bord haben. Und mit welchen Lasten wir uns herumschleppen. In solch bedrängnisvollen Situationen wird Großes Göttliches, Göttliches leuchtet auf und wird zu einem festen Anker der Seele. Nicht des Geistes, der Seele. Die Seele flattert ja immer, weil sie so vieles sieht und so vieles erleben will und an so vielen Gefallen hat. Liebe Geschwister, und da muss die Seele an einem Anker gebunden werden, verstehen wir? Ein Anker kriegen, dass sie nicht überall hin denken und überall hin sinnen darf. Der Kontrolleur ist der Geist. Und wenn die Seele nicht unter der Lenkung des Geistes und dem Kommando des Geistes steht, macht sie mit uns, was sie will. Auch bei uns Kinder Gottes. Ein Anker der Seele. Ist unsere Seele gebunden, liebe Geschwister, gebunden an seine Wort, an den Geist? Tagelang war man nun schon in dieser auswegslosen Lage und Situation, wo menschlich gesehen alle Hoffnung geschwunden war und die Seele vor Furcht verschmachtete. Zum Essen? Liebe Geschwister, da vergeht uns jeder Appetit. Und da hinein sprach Paulus sein bevollmächtigtes Wort. O Männer, man hätte freilich auf meine Warnung hören und im Hafen bleiben sollen. Dann wären uns solche große Schmach und Gefahr erspart geblieben. Aber wenn wir durchaus unseren eigenen Willen haben wollen, dann lässt Gott uns den eigenen Willen. Dann können wir uns manche Umwege ersparen. Hier sagt es Paulus, hättet ihr auf das Wort gehört, dann wäre manches nicht in euren Leben hineingetreten. Ja, aber es ist wahrscheinlich nötig, der Zerbruch, wenn wir auf anderem Wege liebevoller Fürsorge und Bindung an den Christus nicht zurechtkommen, liebe Geschwister, dann greift Gott ganz hart durch. Ich kenne Situationen aus meinem Leben. Ich kenne das. Jetzt bitte ich euch dringend, Seid guten Mutes, denn kein Leben von euch wird verloren gehen, außer das Schiff. Denn ein Engel des Gottes stand in dieser Nacht bei mir und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor dem Kaiser gestellt werden. Also, der Engel bestätigte in dieser katastrophalen Situation, dass unter allen Umständen sein gegebenes Wort sich erfüllen wird. Du wirst nach Rom kommen. Das war sein Wort. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue und glaube Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Wir müssen aber auf eine Insel verschlagen werden. 14 Tage dauerte das Drama. Ich glaube, wir hätten alle schwarze, graue Haare bekommen. Ich nicht mehr, weil ich schon welche habe. 14 Tage ging nun schon diese Todesfahrt. Da auf einmal, da schrie ein Matrose. Was schrie er? Land in Sicht. Ich kann mich erinnern, habe vor vielen Jahren einen Vortrag von Arthur Muhl gehört. Der deutet das prophetisch. Ein Matrose stieg hinauf. Und es war um Mitternacht und schrie Land in Sicht. Israel, Eretz Israel, zur Mitternacht ist Israel in Sicht. Es wissen auch viele nicht, dass wir von bestimmten Aussagen der Schrift in der Zeit der Mitternacht leben. Da sagt unser Herr ja, er wird zu irgendeiner Nachtwache wiederkommen. Im Orient ist ja die Nacht geteilt in 4 Wachen. Der Abend, Mitternacht, Hahnenschrei und der Morgen. Und zu einer Wache kommt der Herr wieder. Und da lesen wir zum Beispiel, auch um Mitternacht wird es ein Riesengeschrei geben. Der Bräutigam kommt zu seiner Braut um Mitternacht. So, nun wissen wir aber auch aus dem prophetischen Wort, dass jede Nachtwache 1000 Jahre hat. Nicht nur ein Tag vor ihm ist wie 1000 Menschenjahre, sondern 1000 Jahre sind wie eine Wache in der Nacht. Das wird also bedeuten, dass es 4000 Jahre gibt in einer Nacht. Und als Jesus auf diese Welt kam, da hat er sich als das Licht bezeichnet. Einen Tag, 1000 Jahre sollte es scheinen, aber dieses Licht wurde zusammengedreht auf 3,5 Jahre. Und dann erlosch die Sonne am Mittag und ging blutrot unter und es wurde wieder Nacht. Es ist Abend geworden. Und nun zählen wir nicht vom Jahre 0, sondern vom Jahre 30, wo Christus gekreuzigt wurde. Da wird es wieder Nacht. Und da wird es Mitternacht. 2000 Jahre nach 30, wir gehen da Mitternacht zu. Und um Mitternacht ist Land in Sicht, kommt Israel wieder zum Vorschein. Dann braucht niemand zu denken, dass es dann trotzdem noch 2000 Jahre geht. Die 2000 Jahre werden in der Schrift prophetisch abgekürzt in 2 × 3,5 Jahre, die 70. Jahrwoche. Und da kommt Jesus in der 4. Nacht zu seinen Jüngern und die Jünger sitzen im Boot und werden von den Meereswellen fast verschlungen. Die Nationen wollen ja Israel die Endlösung bringen. Und da kommt der wiederkommende Christus und bringt dieses Schiff der 12 Jünger, Abbild der 12 Stämme, sicher in den Hafen. So, ein Matrose schreit um Mitternacht Land in Sicht. Das war ein kleiner Seitenweg. Es kam dann alles so, wie Paulus geredet hatte. Das Schiff lief auf einen Felsen und brach auseinander. Doch zuvor übernahm Paulus nochmals das Kommando, indem er ausrief: Heute ist nun schon der 14. Tag, den ihr ohne Essen mit Warten zubringt, ohne etwas zu euch zu nehmen. Darum fordere ich euch auf, zu essen, wenn ihr überleben wollt, denn keinem von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen. Dann nahm er das Brot, dankte Gott vor allen, und als er es gebrochen hatte, begann er zu essen. Als alle aber guten Mutes geworden waren, nahmen sie auch selbst Speise zu sich. Kann das einmal sehen? Ich blende auch mal ein, als prophetischer Blick, dass Paulus mit seiner Gemeinde einmal, vielleicht komme ich zum Schluss noch einmal diesen Gedanken zurück. dass es ein großer Auftrag ist, die Menschen zu retten, Zuversicht zu vermitteln. Das ist also ein ganz lebendiges Zeugnis. Wie Menschen, die nach oben orientiert sind, die den geoffenbarten Gotteswillen als Grundlage und Lebensfundament besitzen, in der Tat zum Lebensretter für andere werden. Ja, vielleicht konnte der Kapitän nicht einmal schwimmen. Das wissen wir ja nicht. Sie vermitteln Leben. Diese Hoffnung vermittelt den kranken Seelen Lebensmut. Alle wurden gerettet. Alle wurden gerettet. Die einen erreichten schwimmend das Ufer und die anderen auf Wrackteilen. Keine Bange. Auch die, die nicht schwimmen konnten. Vielleicht war es der Kapitän. Manche Kapitäne, die steuern die größten Schiffe durch die Weltmeere. Die können nicht schwimmen. Die können nicht schwimmen. Ja, also ich sehe im Geist so auf eine Holzplanke sich festkrallen, mit den Beinen zappelnd am Ufer. Ja, die Weisen und Klugen dieses Äons macht Gott alle zu Schanden. Verstehen wir? Die den Mund so weit aufgerissen haben, die zappeln mit ihren Beinen, dass sie ja gerade noch ein Stück Ufer erreichen. So wird das sein. So wird das sein. 3 Monate blieben die Gefangenen auf der Insel, bis der Winter vorüber war. Und sie dann nach Rom gelangten. Ja, hatten die Zeit. 3 Monate kam Winter. Ja, jetzt sieht es ja nicht so aus, aber es könnte ja sein, dass es heute Nachmittag noch mal richtig schneit. Dann bleibe ich in München. Dann bleiben wir in München. Und überwintern hier, bis Frühling wird. Bis Frühling wird. Ja, dort bekam Paulus, als er dann in Rom angelangt war, die Erlaubnis, privat zu wohnen, mit den Soldaten zusammen, die ihn zu überwachen hatten. Es ist doch sehr eigenartig, dass diese Schiffsreise des Paulus von Israel nach Rom so ausführlich beschrieben ist. Wir möchten gleich am Anfang feststellen, dass diese Reise keine schnelle Idee von Paulus war, sondern dass Gott selbst mit dem Befehl dahinter stand: Du musst in Rom Zeugnis geben. Und dieses Verheißungswort hatte den Apostel durch alle Stürme und Katastrophen hindurchgetragen. Nie finden wir ihn zurückgezogen und schlafend in der Kajüte wie der Jona. Da ging es auch so turbulent zu. Nein, nein, nein. Nie. Ja, Jona sagt, er mag doch werden, was will. Mir geht das alles nichts mehr an. Die Zusagen Gottes und sein Verheißungswort lässt seine Kinder nie allein. Auch in den größten Nöten, in den Kämpfen und Anfechtungen bleibt er der einzig alleine Herr. Er hat zugesagt. Die Gnade und die Kraft seines Wortes hält uns am Leben, weil er hinter oder über jeden Zweifel, jeden Absturz und Abgrund unseres Lebens sein gegebenes Ja gegeben hat. Sein gegebenes Ja. Ich beginne nicht nur mit dir, Paulus, eine Reise, sondern ich bin auch die alleinige Garantie und habe das Vermögen, alles einzulösen und dich an das Ziel zu bringen. Liebe Geschwister, nehmen wir sein Wort in uns hinein, dass wir durchkommen, drüben ankommen. Hinter diesen gefahrvollen, lebensgefährlichen Zuständen und auch dieser Reise nach Rom stand sein Verheißungswort: Ich trage dich hindurch. Du wirst in Rom mein Wort bezeugen. Werden wir da nicht erinnert an Philipper 1, Vers 6? Da heißt es: Denn ich bin in großer Gewissheit. Ich bin voll gewiss, ich bin überzeugt, dass. Was denn? Was? Worüber ist er denn voll gewiss? Dass der in euch das gute Werk begonnen und angefangen hat, der ist die Garantie, dass er es auch vollführen wird, bis zu seinem Tag. Und das ist der Tag Jesu Christi, der Abschluss der Entrückung und Verwandlung hinein. Das ist sein Tag. Oder denkt jemand, dass Gott seine Kinder weil das ganze Höllenheer auf dem Plane ist, die Mittelmeer ertrinken lässt, dass Gott etwa seine Gemeinde vor dem Wüten dämonischer Geistesmächte nicht beschützen kann? Es ist für uns nicht immer einfach, erkennen zu können, ob der Sturm von der satanischen oder von der göttlichen Seite kommt. Das ist nicht immer einfach. Nicht wahr? Der Apostel Paulus wollte Evangelium verkündigen und Satan stellte sich in die Quere. Und auf anderer Seite hatte er wieder einen Schluss gefasst. Da war ein Engel Gottes, der sagt, komm, kommt nicht in Frage. Das ist deine Meinung. Ist nicht immer ganz einfach. Bei der Geschichte mit Jona lesen wir, und Gott bestellte einen Sturm. Nicht nur einen Sturm, sondern er bestellte auch einen Fisch. Ja, einen Fisch. Auch im Psalm 107 lesen wir davon, die sich auf Schiffen aufs Meer hinaus begeben. Er spricht und bestellt einen Sturmwind und hoch erhebt sich seine Wellen. Kann das sein? Kann das sein? Ich frage nur, dass Gott in unserem Leben hinein Sturm bestellt hat? Kann das sein? Ja, die älteren Geschwister, die nicken, die wissen, was das bedeutet. Sie fahren hinauf zum Himmel, Psalm 107. Sie sinken hinab in die Tiefe. Es zerschmilzt in der Not ihre Seele. Sie taumeln und schwanken wie ein Trunkener. Nicht nur, weil sie seekrank sind, sondern weil all ihre Weisheit zunichte wird. Und dann schreien sie zu Jahwe in ihrer Bedrängnis. Und er führt sie heraus aus ihren Drangsalen. Er allein verwandelt den Sturm in Stille. Und es legen sich die Wellen. Und sie freuen sich, dass sie sich beruhigen, und er führt sie in den ersehnten Hafen. Liebe Geschwister, wenn wir einmal ganz, ganz weit unten sind, mutlos, niedergeschlagen, weil uns alles aus der Hand gleitet, nichts will uns gelingen und alles scheint uns entgegenzustehen, wenn es um uns dunkel wird, dass wir die Hand nicht mehr vor den Augen sehen können, dann sollten wir auch einmal sehr aufmerksam diese Schiffsreise lesen und uns erinnern lassen, dass sein gegebenes Wort uns Licht auf unserem Weg ist. Ich war 18 Jahre, als mein Bruder mit 21 Jahren sich im Gemeinschaftshaus das Leben nahm. Da wurde es ganz dunkel um mich. Ganz dunkel. Und wanderte ich schon im Tal des Todesschatten, so betet David, so fürchte ich kein Unglück, denn er begründet das. Wir müssen das begründen, denn du bist bei mir. Du bist bei mir. Du bist um mich, über mich, unter mir. Eigentlich fast zu wenig. Wir dürfen beten. Denn du wohnst in mir. Ich hatte jetzt eine Schwester zu begleiten, in tiefer Depression, schon wochenlang. Ja, immer nur ich. Schlimm, ganz, ganz sehr schlimm. Es war ein Jammer. Da fragt man, ja, hast du mal darüber nachgedacht? Auch die Wohnung, alles. Wie geht's eigentlich deinem Christus in dir? Wie geht es deinem Christus in dir? Was macht der, wenn wir ständig, unablässig mit uns beschäftigt sind und aus diesem Loch nicht herauskommen? Er muss alles mitmachen. Er zieht nicht aus, wenn wir irgendwo hingehen und machen schiefe Turm oder stürzen ab. Von wegen, dass er sich verabschiedet. Mach's gut, Wilhelm, in noch 14 Tagen komme ich wieder. Er bleibt wohnen. Er hat sein Wort gegeben, die Garantie, dass er uns zum Ziel führen wird. Liebe Geschwister, das ist substanzielles Evangelium. Das ist kein Rausch, der vergeht, wenn wir hier zur Tür wieder raus sind, sondern wir müssen von den Energien Gottes leben und davon erfüllt werden. Also nur noch einen kurzen Gedanken. Wie viel habe ich noch Zeit aus prophetischer Sicht? Paulus nahm Abschied von Israel. Eigentlich wurde er hinausgeworfen und musste das Evangelium nach Rom zu den Nationen bringen. Auf diesem Wege hat Satan mitsamt den dämonischen Mächten größtes Interesse, dieses auserwählte Gefäß Paulus auf den Grund des Mittelmeers zu setzen. Er hat allergrößtes Interesse daran. Nur dieser Apostel wurde von Gott autorisiert, letztes und endgültiges von dem Heilsratschluss Gottes zu proklamieren. Wenn dieser listige Plan aufgegangen wäre, dann hätten wir, was hätten wir dann nicht? Wir hätten keinen Epheserbrief, keinen Philippo, keinen Kolosserbrief, auch die Timotheusbriefe und den Philemonbrief. Das wäre alles auf dem Mittelmeer gesetzt worden. Nein, gar nicht. Das wäre überhaupt nicht bekannt geworden. Erst durch die letzten Gefängnisbriefe wurde ja das Wort Gottes, wurden letzte und tiefste Liebesabsichten Gottes zum Abschluss, zum Ziel und zur Verkündigung gebracht. Und das wollte Satan unter allen Umständen mit seinen verfügbaren Mitteln verhindern. Gott aber brachte diesen Anschlag zum Scheitern und durchbrach die Gefängnismauern Roms mit der geoffenbarten Herrlichkeit des Christus und seines Evangeliums. So lesen wir es ja in Kolosser 1, Vers 25. Das Geheimnis von dem Christus und seinem Leib, welches ist die Gemeinde, deren Diener ich geworden bin, nicht wir. Bei diesem Evangelium hat sich Paulus nie mit den anderen Aposteln zusammengebunden, nie. Weil es eine Offenbarung des Christus war, für ihn das Geheimnis bekannt zu machen unter den Nationen. Deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch Nationen gegeben ist, das Wort Gottes zu vollenden, das Geheimnis. Jetzt kommt's. Womit wird das Wort Gottes verkündigt? Du musst Buße tun, glauben an den Herrn und dann wird es vollendet? Nein, nein. Damit ist das Wort Gottes nicht vollendet worden, sondern um Geheimnisse, die vor den Äonen und Generationen in Gott verborgen waren. Sie wurden bekannt gemacht. Sie wurden veröffentlicht. Sie wurden veröffentlicht. Der Reichtum, es ist die Absicht Gottes, den Reichtum der Herrlichkeit dieses Christus sei unter den Nationen, nicht unter Israel, welches Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Können wir uns schon vorstellen, dass die Finsternismächte den Lichtglanz dieses Evangeliums allzu gerne verhindert hätten und den Paulus im Mittelmeer ersäuft hätten. Das können wir verstehen. Aber das Versprechen Gottes an Paulus und damit an seine Gesamtgemeinde stand und steht bis zum heutigen Tag unerschütterlich fest. Auch wir haben keine andere Verankerung, keinen anderen Halt in den Anfechtungen, in den Bedrängnissen, in den Kämpfen, in den Niederlagen und Zusammenbrechen unseres Lebens als sein geoffenbartes Wort. Und dieses Evangelium hält allergrößten Stürmen stand. Das darf ich bezeugen. 52 Jahre bin ich auf diesem stürmischen Schiff unterwegs. Das aufgefühlte Völkermeer hat für diese Gemeinde mit diesem Geheimnis nur Widerstand und Auflehnung entgegenzubringen. Vor allem der religiös-christliche Sektor wird der allergrößte Widerspruch erbracht. Ich fasse zusammen. Den Wortdienst für mich zeigt diese katastrophale Reise von Jerusalem bis Rom den heilsgeschichtlichen Lauf des Evangeliums. Ein Evangelium von der Herrlichkeit des Christus und seines Leibes innerhalb der vergangenen 2000 Jahre. Und wir tun gut, wenn wir uns von jeglicher Illusion lösen lassen, dass bevor der Herr als Haupt zu seiner Gemeinde kommt, es nicht zu einer flächendeckenden Erweckung kommen wird. Eher werden Stürme das Gemeindeschiff in die Tiefe zu versenken, an Intention zunehmen. Wie oft schreibt Paulus in seinem Brief davon, damit wir nicht erschüttert, nicht beunruhigt und verwirrt werden, wenn uns die Mächte der Verführung in ihrem Strudel hinein, in ihrem Bannkreis ziehen wollen. Auch ein Blick in die Timotheusbriefe sprechen von schrecklichen und hysterischen Zeiten mit betrügerischen Geistern und Lehren von Dämonen am Ende der Tage. Und er fordert den jungen Timotheus auf, sich diesem Zeugnis nicht zu schämen, sondern vielmehr mit dem Evangelium Trübsal, Schmach zu leiden. Und er selbst bezeugt in 2 Timotheus 2,8, nach meinem Evangelium, hören wir gut zu, das ist das Evangelium von dem Geheimnis und der Herrlichkeit des Christus und seines Leibes. Darum geht es. Nach meinem Evangelium, in welchem ich in Ketten gefesselt bin und Trübsal leide wie ein Verbrecher. Der Glaubende bleibt nicht am Wolkenpickicht hängen und verzagt nicht, wenn die Meereswellen uns kurzzeitig überdecken sollten, sondern er blickt hindurch, er blickt hinüber an das andere Ufer der uns gegebene Verheißung. Keiner singen wir, keiner wird zu Schanden, keiner wird zu Schanden. Welcher? Gottes hat, wer auf die Hoffnung Gottes setzt, keiner. Keiner wird für immer verloren gehen. Glauben wir das? Das sagt eigentlich diese Geschichte. Keiner wird umkommen, keiner wird verloren gehen. Denn Gottes souveräner Wille ist es, alle zu retten. Ein prophetisches Bild für die Allerrettung der Geschöpfe. Auch diese hoffnungsvolle Botschaft, das klingt inmitten gerichtsvoller Katastrophen. Kein Leben soll umkommen und verloren gehen. Nur das Schiff. Die Welt, der Kosmos, im Bilde des Schiffes wird zerbrechen und untergehen. Ich aber bin Gott, der Retter des Alls. Wenn heute unter den Menschen eine beängstigende Untergangsstimmung herrscht, dann haben wir ihnen eine ganz große Botschaft zu bezeugen, dass Gott nicht den Untergang des Sünders will, sondern seine Rettung. Auch wenn die Gerichte alles zu verschlingen drohen, wird Gottes alles einsetzen, alles. Die Welt zu retten und die ganze Schöpfung aus diesem Gefängnis der Vergänglichkeit und des Todes herauszuretten und sie befreien. Das ist das Evangelium der Hoffnung für eine ganze Schöpfung. Und dazu hat der Vater seinen Sohn Jesus Christus gesandt und am Kreuz gerichtet, damit alles heil werden kann und versöhnt ihm zu Füßen liegen wird. Der Weg des Apostels von dem frommen Jerusalem weg hin zu den Nationen. Es war ein Weg durch Katastrophen zu einer nie gekannten, geoffenbarten Herrlichkeit, weil sich sein Wort erfüllte. Durch Nacht und Finsternis zum Licht. Durch Zerbruch und Gericht führt Gott zuerst seine Gemeinde an das neue Ufer und zuletzt rettet er das ganze Schöpfungsall. Wir beten noch miteinander. Lieber Vater, wir danken dir als den Allvermögenden, der nicht nur Worte verheißt und sie niederschreiben lässt, sondern der auch sich selbst gibt, damit sie in Erfüllung gehen. Ach, wie danken wir dir, unser treuer Vater, dass du auch mit uns diesen neuen Weg begonnen hast, heraus aus der Dunkelheit, aus der Nacht, aus der Sünde, hinein in das neue Leben. Und dass du selbst uns die Zusage gegeben hast, dass du über uns dein Ja und dein Amen gesprochen hast. Ich werde dich nicht verlassen und versäumen, ich bring dich durch. Und wenn es tagelang Nacht wird, wir danken dir, dass unter allen Umständen dein gegebenes Wort sich erfüllen wird. Du hast uns so viel in deinem Wort auch aufgezeigt, dass wir es auch in uns hineinnehmen dürfen, voller Trost und Zuversicht zu sein und zu wissen, dass du mit uns deinen Weg gehst. Wir bewundern dich, Vater, dass du auch stehen bleibst, wenn wir uns versäumen, irgendwo stehen bleiben und du Geduld hast mit uns und warten kannst, bis wir dir dein ganzes Ja in uns geben. Hab Dank, dass du zu deinem Wort stehst und dir alles gelingt. Und nun befestige dein geschriebenes Wort in unseren Herzen und lass es Frucht bringen für dich, dass es dich ehrt und dich verherrlicht und wir durch die dunklen Tage des Alltags mit der Kraft dieses Evangeliums und deiner Botschaft gehen dürfen. Versiegle dein Wort in unseren Herzen. Wir preisen dich, dass du uns dazu berufen und gemacht hast, dich zu verherrlichen an der unsichtbaren und sichtbaren Welt, heute und in allen Äonen. Amen.